Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
So, wir laufen. Ja, herzlich willkommen bei Let's Talk About Spandex.
Ich rede wie so ein Saduka. Auf dem Saduka-Planeten war das immer so.
Und Filme zum Dessert. Ihr hört Basti und mich, den Christian.
Fandest du das nicht auch komisch, dass das eigentlich voll so ein Aristokraten, alle reden relativ hochgestochenes Englisch und dann treffen sie diese Elite-Krieger. Vom Kaiser, die auch so mega Elite sein sollen und noch in Elite aufgezogen werden wurden und so. Mhm. Und die reden ja nochmal so Klingonen wie so Urukai oder sowas. Das fand ich sehr unfreiwillig witzig. Als ich den ersten Dune-Film geguckt habe, um natürlich auch perfekt auf den zweiten Dune-Film vorbereitet zu sein. Wir reden über Dune, den Highland des Kinos.
Also streng genommen reden wir über den zweiten jetzt, ja, aktuell, klar. Aber wir werden sicherlich auch auf den ersten
Das geht ja gar nicht,
kommen.
Weil das ja wirklich eine gemeinsame Geschichte ist.
Ein
Epos, das das Kino noch nie gesehen hat. Und Denis Villeneuve ist quasi der Muad'Dib der Kinoszene, indem er alles Geld, den Wurm des Geldes geritten ist, aus den Lichtspielhäusern hinaus direkt in sein Konto und ich weiß nicht, welches Studio das produziert hat. Aber es hat sich gelohnt.
Warner, glaube ich, ne?
Ist das ein Warner-Film?
Ich glaube.
Ja gut, Warner wurde so viel geprügelt. Jetzt haben sie mit einem sehr unzugänglichen Science-Fiction-Epos Big Bang gemacht.
Ja, hättest du das gedacht, jetzt einfach mal vorweggenommen? Also hättest du gedacht, dass Dune nochmal so eine große Nummer wird?
Ich habe ja Dune zweimal angefangen zu lesen. Einmal so mit 15, 16 oder was. Als ich so irgendwie mitbekommen habe, ey, das ist so viel geiler als Star Wars. Hm. Und dann habe ich, weiß nicht, ob du versucht hast, die Bücher mal zu lesen.
Ja, ich glaube, ich habe das erste Mal vor 25 Jahren gelesen.
Und dann habe ich es halt versucht, das war dann ja unerträglich, weil das ja wirklich die ersten 500 Seiten von diesem 600-Seiten-Buch ist einfach nur Worldbuilding und die erklären, wie die Hexen funktionieren und die Sende funktionieren und alle Religionen und alle Königshäuser funktionieren. Und das willst du ja als pubertierender Junge nicht lesen.
Aber willst du das später lesen?
Ich fand es später dann irgendwie einigermaßen cool, muss aber immer noch sagen, es ist wirklich, also der Anfang dieses Buches, da kann man mir auch erzählen, was man will, von wegen, du hast keine Ahnung von Literatur, doch, ich habe sogar Literaturwissenschaften studiert.
Nein.
Ich habe Sachen gelesen, da würde ich auf den Kopf stellen, würdet ihr euch. Ach so. So Bücher, die aus Kunstfertigkeit ohne Punkt und Komma geschrieben sind, einfach nur so durch. Ja, so experimentelle Bücher, wo Sprache auch irgendwie anders gelesen werden muss, damit du, egal. Und dann fand ich das gut. Ich finde Frank Herberts Vision. Ich muss jetzt ganz, ganz doll aufpassen, dass Frank ist der Ursprungstyp, ne?
Ja, Frank Herbert ist der.
Und weil sein Sohn hat später weitergeschrieben, das habe ich nicht gelesen, by the way.
Genau, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Bücher es insgesamt gibt. Frank Herbert hat 6 Bücher geschrieben.
Und ich glaube, jetzt theoretisch ist gar nicht klar, ob diese ganze Gedunung eventuell abgeschlossen ist oder ob der Sohn noch irgendwann raushauen kann. Aber es gab ja noch eine.
Also viel ich weiß, schreibt sein Sohn und noch ein anderer Autor weiter.
Es geht immer weiter, ja.
Mir wurde auch irgendwie erzählt, dass die auch noch so Fragmente von Frank Herbert zu Ende gebracht haben.
Ja, aber das sagen ja alle Leute. Das haben sie auch gesagt, von wegen, oh, Kurt Cobain hat sich weggeschossen, aber wir haben noch so Fragmente gefunden.
Ja,
aus
wir
dem
haben zufällig noch ein ganzes Album gefunden. Ja, keine Ahnung.
Ja, warte, bis das neue Johnny Cash-Album irgendwie 2 Jahren rausgekommen, weil sie doch irgendwo eine Kassette gefunden haben, wo ein Verse nicht verwendet wurde oder so.
Also was ich tatsächlich ganz interessant finde, dass Villeneuve wohl gesagt hat, also er hat ja jetzt das erste Buch in 2 Filmen verfilmt. Das nächste ist ja, ich glaube, Messiah. Dune Messiah. Und dann hat er gesagt, das ist ja das zweite Buch, was dann nur ein Film werden soll.
Ja.
Und dann hat er gesagt, die Children of Dune, glaube ich, die verfilmt er nicht, weil die sind nicht fürs Kino geeignet. Was auch immer das heißt.
Ey, das habe ich aber auch gehört, dass das später diese ganze Dune-Sache immer noch, also das wird immer ungeschichtlicher. Es wird dann nur noch, also es ist nur noch so ein Beobachten verschiedener politischer Fraktionen und,
ach so, okay.
Hat weirde Zeitsprünge und hat auch keine richtige Heroes Journey oder sowas mehr. Okay. Die habe ich nicht gelesen. Ich habe Dune und Dune Messiah gelesen, muss ich ganz ehrlich sein. Und deine Ursprungsfrage war, hättest du gedacht, dass Dune so viel Bank macht? Nein, nicht so viel. Ich habe gehofft, dass das ein Erfolg wird. Ich habe auch gehofft, dass Denis Villeneuve und Timothy Chalamet und sowas sich damit nicht die Karriere beerdigen. Und diese Fortsetzung, die war ja gar nicht so klar, dass sie durchgewunken wird. Weil der erste Film hat zwar Geld verdient, aber nicht so viel, wie die sich tendenziell erhofft haben. Und war arschteuer. Auch in der Bewerbung und auch in den Marketingkosten, wo den Leuten erstmal beizubringen, was erwartet ihnen überhaupt, wenn sie ins Kino gehen.
Mhm.
Weil, indeed, wenn sie ein Star Wars erwarten, it's not. It's definitely not.
Ja, da müssen wir gleich mal drüber reden. Ich glaube, es gibt schon Parallelen.
Überhaupt nicht. Die ganze Moralität und alles. Also nur, weil sie mit Schwertern manchmal kämpfen. Nee, da bin ich, oh gut, dann sind wir mal ganz anderer Meinung. Nee, und dann hätte ich nicht gedacht, dass der zweite ja das Vielfache des ersten jetzt schon eingespielt hat und der Kinorun ist ja noch nicht mal vorbei.
Hm.
Und Gönnung.
Ja.
Gönnung, Gönnung, Gönnung. Und wir fanden ihn beide gut, das können wir wahrscheinlich auch sagen.
Ja, ich hatte durchaus meine Freude. Ich hatte auch, das kann man glaube ich auch so sagen, ich weiß, es ist ja immer eine Frage, wie fit war man, wenn man ins Kino geht und dann so ein langer Film. Also ich weiß, beim ersten habe ich am Ende doch ein bisschen mit meiner Aufmerksamkeit kämpfen müssen damals. Das ist aber jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen im Kino. Und dann nochmal die erste Stunde jetzt zur Auffrischung auf Netflix, um mich auf den zweiten einzustimmen. Aber der war dann auch zu lang, um mir am gleichen Tag dann auch das ganze Ding da reinzupfeifen. Und beim zweiten hatte ich nicht eine Sekunde, dass ich dachte, ich drifte jetzt weg. Der ist halt, fand ich jetzt vom Pacing kaum zu vergleichen mehr mit dem ersten, obwohl es total viele Parallelen gibt.
Weil er komischerweise fast das macht, was das Buch auch macht, dass er wahnsinnig lange Anlauf nehmen muss.
Ja, unglaublich viel Exposition.
Ja.
Um dann irgendwann, dann auch Dinge sehr schnell abzuhandeln.
Der Krach kommt relativ.
Ich weiß nicht, ob
schnell.
Das im Buch auch so ist, aber ich muss ja sagen, also wenn ich jetzt das mal schon mal vorwegnehme, ich sag das ja selten, gerade bei so langen Filmen, aber ich finde, das Ende hätte ruhig noch mal 20 Minuten länger gehen können.
Das ist
weil
wirklich
das,
ein Antisatz von dir.
Das, was da passiert, geht für mich so schnell im Vergleich zu allem, was davor war. Das ist für mich, würde ich sagen, jetzt vorweggenommen der größte Kritikpunkt, dass ich für die Journey, die wir da durchmachen, denke, okay, da lässt sich am Anfang echt viel Zeit, um dann nachher so, bups, und wir sind angekommen.
Ja, und ich finde, das macht das Buch aber auch so ein bisschen, weil das Buch sträubt sich vor jeglicher großen Momenten des Pathoses. Also klar, es ist immer ein bisschen, nee, überhaupt nicht, es ist nicht Pathos. Es ist nicht Pathos, wenn du beschreibst, wie andere Leute jemanden als Auserwählten wahrnehmen oder sonst was. Ich meine, diese Big Hero Moments, die werden nicht so ausgespielt wie in anderen Fantasy-Franchises oder sowas.
Ja.
Sondern die passieren dann einfach. Und wichtige Charaktere, ich weiß noch, wie ich in dem Buch so zwischendurch echt nochmal zurückgeblättert habe, weil ich gar nicht fassen konnte, dass da jetzt große Charaktere tot sind, aber nur mit so einem, und er hat den...
Der ist weg.
Ja, und der ist weg. Bums. Ja. So, was?
Okay.
Also wie unrühmlich ist das? Ich dachte, das ist so ein großer, monumentaler Superfiesling. Njoink. Weg. So, und das ist was ich aber auch irgendwie teilweise gut finde. Es gibt ein paar Änderungen auch zum Buch. Eine ziemlich drastische Änderung sogar. Ich weiß gar nicht, wie firm du mit dem Buch bist, wenn du es vor 27 Jahren...
Ich habe keine konkreten Erinnerungen. Ich habe jetzt natürlich mich auch ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Ich kenne auch sehr viele Menschen, die sich jetzt gerade intensivst mit dem Dune-Universum beschäftigen. Ja. Unter anderem Victoria hatte eigentlich ja vorgeschlagen, hier auch dabei zu sein. Aber ich dachte, das kriegen wir terminlich einfach überhaupt nicht gebacken. Die hat, glaube ich, jetzt in Form von Hörbüchern jetzt gefühlt alle Bücher gelesen. Die hätte jetzt, glaube ich, noch viel mehr en Detail Dinge erzählen können.
Oh krass, ja.
Über
denn,
das Universum.
Ist das
aber
natürlich echt gefährlich, dass wir jetzt hier mit Halbwissen kommen.
Vielleicht legen wir das nochmal irgendwann nach, wenn wir schon
unbedingt
die Quellen haben.
Ich würde gerne von Victoria da auch die Korrekturen und vielleicht sogar die eigene Perspektive dargelegt wissen. Ja, aber ich glaube, wir sollten uns auch jetzt gar nicht so sehr auf Unterschied zwischen dem Werk, also in der Adaption irgendwie versteifen, sondern wirklich über dieses Kinoerlebnis reden und wie ein doch so schon sperriger Film also so erfolgreich sein kann und auch, dass Leute sich so einigen, also die Kinos hier in Hamburg waren ja echt wochenlang richtig krass pickepacke ausverkauft. Und als ich da war, ich habe diese 70mm-Version auch geguckt.
Hm, ich auch.
Da waren Leute, und ich will da jetzt jemanden nicht zu nahe treten, da waren Leute so casual auf Date Night, wo ich dachte, oh krass, die gucken sich wirklich auf Date Night dieses Kriegsepos über falschen Glauben, Fanatismus und einen Helden, der hinabsteigt, sozusagen, an.
Ja, ich war auch mit ein paar Freunden da und die sind auch da relativ tief eingestiegen in das ganze Dune-Universum. Die waren nach dem Film auch so, nochmal, als wenn sie gerade in so einem Rollercoaster saßen.
Ja,
und
das ist krass, weil das gibt ja der Film eigentlich gar nicht so her. So, weißt du, wenn so eine, viel schlechterer Film, ne? Aber wenn so eine Episode One, ich glaube, der ist relativ kurz, ne?
Du meinst Star Wars?
Star Wars, genau, Phantom Menace. Ja. Ich glaube, der ist relativ kurz, der ist nicht so unendlich lang wie die anderen Star Wars-Filme. Weißt du, wenn du so 100 Minuten und dann siehst du endlich mal nach 20 Jahren oder so wieder mal Lichtschwerter und du siehst einen coolen Darth Maul mit seinem Doppellichtschwert und dann kommt die Fanfare, weißt du, dann freust du dich so, weißt du, das sind ja Filme, die viel mehr wie eine Achterbahnfahrt konzeptioniert sind.
Ja.
Und dann kommt das Speed-Racing-Ding und dann kommt nochmal, erinnert ihr euch an diese Melodie und erinnert ihr euch an hier den Empire-March, die böse Melodie und sonst was. Und das ist ja eigentlich normalerweise was so echt so klassisch Popcorn-Kino. Am Ende gewinnen die Guten auch und gibt eine süße Yoda-Puppe. Und nee, das war der hässliche animierte Yoda, stimmt. Aber irgendwie Yoda siehst du auch trotzdem oder sonst was. Das ist ja Popcorn-Kino, ne? Und dann siehst du halt diesen 2,5-Stunden-Film, der irgendwie komplexe moralische Themen irgendwie verhandelt und auch irgendwie auch echt teilweise in der gleichzeitig wunderschön, aber auch gleichzeitig super unangenehm in den Bildern ist, die er wählt. Und da sagen Leute, yes! War das nicht schön, dass wir zu dem Film gegangen sind, Babe?
Ja.
Und dann sagst du, ja, ich würde ihn auch nochmal gucken.
Ja.
Und das ist der Wahnsinn, dass Kino das kann. Ich habe einen sehr guten Tweet gelesen oder einen guten Ex gelesen, dass es abgefahren ist, dass erst Oppenheimer mit jemandem so mit einer grauen Moral und einer totalen Krise erst das Kino rettet und dass es jetzt der Muad'Dib, der Paul Atreides, nochmal macht.
Mhm.
Und Atomraketen kam ja auch nicht zu wenig in dem Film vor.
Boah, stimmt, hatten wir auch.
Stimmt, hatten wir auch.
True. Ja.
Kann man die Handlung richtig beschreiben? Ich fast
also es
nicht.
Ist, glaube ich, ein bisschen schwer, die von zwei losgelöst vom ersten Teil zu erzählen.
Ja.
Also grundsätzlich hat man ja im ersten Teil erstmal sehr viel Exposition, wo man erfährt, es gibt da so verschiedene Familien quasi.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie nennen die sich, nicht Clans, aber so
Nö, es sind Familien, die großen Familien.
Familien, die sozusagen von einem großen Imperator so ein bisschen gelenkt werden oder unter Kontrolle gehalten werden. Die aber
und die hätten eigentlich alle genug, darum geht es in dem Film eigentlich, ne?
Ja.
So, die hätten alle tendenziell genug Wucht, wenn sich alle großen Familien, quasi alle Leute mal gegen den Herrscher stellen würden, weil die erwirtschaften ja eigentlich die Macht des Imperators.
Ja,
aber durch so geschicktes Spice, wer Spice beherrscht das Universum. Aber das tun sie halt alle nicht und dann wird fast in so einer, in so machiavellischen Motiven dadurch, in der Hoffnung, dass die Welt irgendwie, also die Ordnung, so wie wir sie kennen, erhalten bleibt, werden so ein bisschen die Atreides, ein wunderschönes, nobles Familiengeflecht von vollbärtigen Supertypen, obwohl Timothée Chalamet hat gar keinen Vollbart.
Nee,
aber
er ist noch zu jung.
Aber ich glaube, kommt bestimmt bald.
Er spielt auch jemanden sehr viel Jüngeren, als er wirklich ist.
Genau,
ne?
Ich glaube, der soll wirklich so 15, 16 oder sowas
sein.
Also von einem Superadelsgeschlecht, die begleiten wir und dann noch die Hakonnen, die blasse, glatzköpfige Ekelschwabbel sind, so.
Ja, super besetzt, by the way, aber ja.
Ja, ja, klar. Und die werden so ein bisschen dagegen ausgespielt, indem man den Hakonnen, das Spice, was auf dem Arrakis, auf dem Planeten, auf dem Wüstenplaneten geerntet werden kann, den die Schurfrechte quasi wegnimmt. Und die Atreides, die bisschen verweichlichten, aber total noblen Supertypen, auf den Wüstenplanet setzt.
Ja.
Und damit macht man natürlich die Hakonnen.
Mit einem bösen Hintergedanken, ne?
Na klar, in dem Gedanken von wegen, dass man die Hakonnen super angepisst macht und dass die Hakonnen dann da irgendwie zurückschlagen werden und sich im Bestfall, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, das ist quasi, wo wird suggeriert, dass das der Gedanke des Imperators war, dass beide Familien sich gegenseitig irgendwie fast am Rande der Auslöschung bringen oder zumindest so schwächen und alle anderen auch, also alle werden folgen, auch alle anderen Großfamilien werden folgen, wenn es so eine Krise im Universum quasi gibt. Du stärkst deine eigene Position dadurch, dass du anderen zum Wanken bringst. Jo. Und jetzt, passiert das im ersten Teil und die Harkonnen schlagen wirklich mit einer massiven Gewalt zurück und schaffen es fast, dieses ganze Adelsgeschlecht auszulöschen. Ein riesig hoher Bodycount, der, glaube ich, Leute, mit denen ich damals im Kino war und die nicht mit dem Buch bewandert war, auch ein bisschen überrascht hat.
Mhm.
Also, ne, dass mal einer so als Überraschung stirbt, also Spoiler, Oscar Isaac oder ein Jason Momoa oder hast du nicht gesehen, weißt du?
Ja.
Aber die werden ja alle weggefegt. Ja. Also alle Leute, mit denen du dich da gefühlt 180 Minuten beschäftigt hast, sind dann einfach
weg.
Kapeister. Da. Und dann ist da der weinerliche Sohn mit seinem Blüschenhemd.
Der Paul.
Der Paul und seine Mom in der Mutti. Wüste. Und die Freunde, oder die Freunde, die sind auf die Gnaden der Fremen angewiesen, was da das ursprüngliche Wüstenvolk ist, die sich super arrangiert haben mit den Widrigkeiten der Natur dort.
Ja.
Und jetzt wird Paul, wo einige Fremen denken, oh, der könnte ein Auserwählter sein in unserer Religion.
Hm.
Der könnte der sein, der eine, der Muad'Dib. Jetzt wird er quasi in so eine Heldenrolle hochgezüchtet, wo er sich selber gar nicht sicher ist, ob er die überhaupt sein will, weil ein Held sein bedeutet in dem Falle einfach mal Krieg, Verderben und auch Tod, auch den Fremen tot zu bringen. Aber er möchte schon auch echt richtig gerne die hässlich blassen Glatzköpfe alle umbringen.
Ja.
Und da ist dann wohl so ein bisschen der Grundkonflikt der ganzen Kiste. Und schafft er es denn, Christian?
Schafft er es denn? Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn er es schafft, zu welchem Preis?
Oh, ja, gut. Oh, fantastisch. Richtig, richtig gut. Ich finde es fantastisch, dass der Film vor einer sehr komplexen moralischen Frage nicht zurückgescheut ist.
Mhm.
Nämlich, dass Paul von allen Seiten zerrieben wird. Es gibt keine Heldenfraktion. Die Fremen werden nicht, wie es vielleicht in anderen medialen Adaptionen vielleicht eher gang und gäbe war, als fast schon weises Native-Volk erzählt. Also unter den Fremen gibt es auch Fundamentalisten, da gibt es auch quasi, das sagt der Film auch selber, so quasi Trottel, Leichtgläubige und andere Leute, die eher säkular leben und die sagen, ja, ich möchte einfach nur in meiner Gesellschaft hier so.
Ja.
Und die werden ja, die haben genauso manche haben genauso unedle Motive bezüglich Paul als auch die Harkonnen, die das irgendwie haben, als auch die Mutter, Atreides, die fast schon Lady Macbeth-Züge annimmt in dem,
genau,
in diesem Stück.
Du hast ja auch diese Hexen,
die Bene Gesserit, genau, die Hexengilde da, die auch irgendwie was wollen. Was
die alle so ein bisschen unterwandern offenbar,
ja,
und da überall ihre Tentakel ausgestreckt haben.
Und der Imperator, der dann ja auch einfach zum Machterhalt sogar gewillt wäre, irgendwie die Atreides doch wieder stark zu machen, sogar so stark, wie wahrscheinlich noch nie, nur sein Arsch soll gerettet werden. So halb. Und das ist interessant, weil du nicht im klassischen Sinne, Spoiler, befriedigt bist, wenn dann die ganzen Harkonnen nach einer langen, epischen Reise in sich selbst und Würmer reiten und sonst was dann doch relativ schnell alle weggemetzelt werden.
Die sterben ja jetzt auch keinen Heldentod oder sowas.
Oder keinen Schurkentod.
Schurkentod wäre, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Nee, das passiert ja sehr beiläufig auch, ne? Also, es ist.
Also, der
große
Böse. Es
gibt ja auch keine Genugtuung mit Paul, wenn das am Ende passiert. Spoiler.
Nee, genau. Genau, also tatsächlich es gab mal die kanadische TV-Serie und wir alle kennen den David Lynch-Film vielleicht. Und da ist ja zum Beispiel das Ableben des, also zumindest in dieser kanadischen TV-Serie, auf die ich mich berufen möchte, da ist ja das Ableben des Baron Harkonnen wirklich so ein Tod wie, keine Ahnung, wie ein James-Bond-Gegner stirbt. In großen Posen, eine große Sterbeszene und er und sein Leichnam schwebt quasi noch so ein bisschen, weil er so ein, der ist so fett, dass er quasi so Schwebehilfen braucht. Und hier ist es ja nicht so, also hier ist das ja wirklich so unepisch as fuck. So, der dicke Blob liegt schon auf dem Boden. Und Paul läuft einfach so beiläufig rüber und piekst ihn quasi einmal in den Nacken. Und auch nicht ein cooler Spruch oder sonst was. Oder der Schurke dreht sich noch einmal rum und sagt, ich will dich alle kriegen. Weißt du, passiert alles überhaupt nicht. Der Typ ist da einfach nur schon in sich selbst weggekauert.
Ja.
Und wartet auf den Nackenschlitz.
Ja.
Und genauso Dave Bautista als Rabba the Beast spielt ja fast einen feigen, lächerlichen Charakter. Und du hast, ich find's ja schon fast lustig, dass Denis Villeneuve hat ja auch Batista, Dave Batista auch in seiner Blade Runner-Fortsetzung gecastet. Da stirbt er ja auch nach wenigen Minuten. Da spielt er so ein Cyborg, der sich irgendwo in so einer Gartenanlage versteckt. Ja. Und jetzt hat er echt mehrmals Dave Batista gecastet und hat ihm niemals Dave Batista-Sachen machen lassen. So, das finde ich schon fast ein bisschen Meta irgendwie.
Ich mochte seine Rolle hier aber sehr gerne, weil er auch einfach so, ja, fast so kindlich aggressiv ist manchmal.
Ja, aber auch gleichzeitig so eine unfassbare Wurst und auch feige. Also,
ja, aber das mochte ich sehr gerne. Also auch, dass sie das hinkriegen, die Harkonnen, also ihn und auch, jetzt weiß ich den Schauspielernamen
gar nicht. Austin Butler? Oder wie meinst du?
Ja, genau. Den fand ich ja ziemlich, ziemlich beeindruckend.
Als Veit Catan, als der
als Typ.
Ja.
Also um noch hier ganz kurz abzudriften, ich sehe gerade, IMDb hat eine 8,9. Gibt es noch andere Filme, die so eine hohe Bewertung haben?
Das ist ja nicht der höchste jetzt auf IMDb, das wird doch immer noch irgendwie Schauschein und Denkschön oder sowas haben, aber das ist schon sehr hoch, also gerade in heutiger Zeit, wo ja manchmal auch manche Leute aus Prinzip Filme downvoten, weißt du?
Mhm.
Der Film fährt eine Agenda, den hasse ich jetzt. Runter damit.
Nee, aber den Austin Butler fand ich super gemacht. Also der hat auch echt coole Visage und hat mir großen Spaß gemacht, die Figur.
Ja, und ja, genau, eine super interessante Darstellungsart. Das, ich glaube, so einen guten Hamlet, also der wird ja von Sting gespielt in der David Lynch-Version, dieser Charakter. Und das ist ja sowieso kein Vergleich. Der hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, hat gemeint, okay, wie will ich diesen Typen, der vergleichsweise als Anti-Paul Atreides auch irgendwie auch ein bisschen langweilig ist, so. Also die Figur kann als langweilig sein, von wegen. Hier ist Paul Atreides auf der einen, ne? Das ist der junge, schmucke, heranwachsende Held der Familie Atreides. Und hier ist Veit Catan Harkonnen. Ja. Und das ist auch der junge, schmucke Typ, weißt du? Und das kann langweilig sein. Das kann so einfach nur so ein dunkles Spiegelbild deiner sein. Und Austin Butler macht da was ganz anderes mit.
Mhm.
Also der ist manchmal sogar. Man hat manchmal das Gefühl, der ist ein bisschen angeturnt von diesem ganzen Chaos, was so ein bisschen um dem rum ist. Und findet das auch weirdly geil, wie seine Familienmitglieder da weggemacht werden.
Ja.
So, und das finde ich schon interessant.
Also die Dynamik in der Familie, das wird ja gar nicht so auserzählt. Aber das, was denn erzählt wird, auch wenn sein Onkel ist das, ne?
Mhm.
Ihn da sozusagen ein bisschen bloßstellen versucht in der Arena, weil er die eine Person da eben nicht, wie sagt man.
Also es gibt quasi Schaukämpfe so im Gladiatorenmodus. Und diese Kriegsgefangenen werden normalerweise so ein bisschen unter Drohung gesetzt, dass Veit Catan in diesen Gladiatoren, in diesem.
Genau, eigentlich nur brillieren kann. So.
Genau, im Kolosseum einfach brilliert. So. Und dann ist einer, bei dem man aus Versehen diese Betäubung vergessen hat, in Anführungszeichen. Und es ist nicht ganz klar, ob es eine Art Bloßstellung ist oder ein Move des Heldenmachens. Aber es ist eine ganz weirde, tatsächlich eine Machtdynamik.
Ja.
Weil,
also ein Onkel testet ihn quasi aus.
Er testet ihn, und aber es könnte ja genauso sein, dass dieser Veit Catan irgendwann dann auch der Untergang, also machst du den zu stark, kann der genauso schnell dein eigener Untergang werden, so.
Ja, klar.
So, und das ist auch da wieder, ne, es ist eine wahnsinnig interessante Moralität. Das ist nicht so, meine Gang steht bei mir. Alle weißen Glatzköpfe sind die gleichen. Das ist, interessant, weil andere Filme, ein Star Wars beispielsweise, jetzt wäre Sache, hätte da vielleicht einen krassen oder einen krasseren Endfight orchestriert. Und dann hätte vielleicht der Charakter von, wie heißt der Schauspieler? Josh Brolin noch einen krasseren Endfight mit Batista gekriegt und die kämpfen in Zeitlupe gegeneinander, während um ihn herum sonst was passiert. Aber anstattdessen kriegt halt Dave Batista einfach ein Messer an den Hals und auch da ist Ende. Und der Endfight mit Veit Catan wird ja, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch gänzlich ohne Musik.
Echt? Da habe ich nicht so drauf geachtet.
Ja. Ich glaube, wir hören nur die beiden Leute keuchen und die Klingen, die aufeinander fliegen. Und das ist ja eine Entscheidung gegen diesen Heroismus.
Ja.
Nicht gut, du guckst dich so Fragen an. Also
ich kann mich gerade nicht erinnern, ob da Musik drunter liegt oder wie.
Ich glaube, dass das eine Entscheidung war. Vielleicht habe ich es auch echt voll falsch in Erinnerung.
Also bestimmt war es eine Entscheidung. Ich meine, das sind ja so groß produzierte Filme, da passiert ja wenig ohne irgendeine Art von Entscheidung.
Ja, sowieso. Aber den Leuten gar keinen, also nicht mal im Final, was ja wirklich ein Lichtschwertduell zweier verhasster Feinde, die letzten ihrer Familie, blablabla ist. Und da gar nicht so ein bisschen so ein bisschen Kitsch oder so ein bisschen Pathos reinzustreuen.
Ja.
Das finde ich mutig.
Ja, ich frage mich da auch so ein bisschen tatsächlich. Aber eigentlich muss man ja sagen, also um die Star-Wars-Parallele zu ziehen, du hast ja in Star Wars auch diese Geschichte von unser vermeintlicher Held wird vielleicht auch so zur dunklen Seite irgendwann hingezogen und so weiter und so fort. Also ich sehe da schon ein paar ziemlich krasse Parallelen und ganz offenbar hat sich George Lucas damals ja auch an der Buchvorlage ganz
ja, aber George Lucas hat sich bedient. Ja für eine ganz andere moralische Erzählweise.
Ja, richtig. Aber ich wollte gerade nur damit sagen, dass mit dem Wissen heute, weil irgendwie jeder hat Star Wars über, also
ja.
Gefühlt geht ja auch keiner mehr dafür wirklich ins Kino, dass man jetzt natürlich eine Geschichte, die dann doch so viele Parallelen aufweist, dass man, glaube ich, bewusst auch vielleicht Dinge anders macht. Also ich habe nur zum Beispiel gedacht, der Imperator, heißt der hier, glaube ich, auch so.
Ist auch ein Imperator, ja.
Genau, gespielt von Christopher Walken hier. Der hat ja mit dem Imperator zum Beispiel aus Star Wars nicht so wirklich viel zu tun, was sein Auftreten und sein Agieren angeht. So, der ist ja sehr ruhig, sehr
auch gebrochen. Also Christopher Walken zittert ja quasi. Also der hat ja Papst Benedikt-Vibes, wenn er so.
Genau, aber er ist nicht schwarz gekleidet und
nein.
The most
aber
evil guy.
Aber
es
war ja im Buch ja genauso
universe.
Wenig, ne? Aber
genau, das Buch habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich denke mir nur manchmal, wenn man jetzt natürlich, also mit dem allen, was in der Filmgeschichte schon passiert ist, wenn man jetzt so eine Geschichte erzählt, dass man vielleicht auch ein paar Sachen absichtlich sagt, okay, wir wollen das eben anders machen, weil das ja auch genau das ist, was man erwartet. Also es wäre ja ein leichtes gewesen, den Imperator einfach böser zu zeichnen, egal wie es im Buch ist. Also hätte man ja machen können. Aber ich finde es auch gut, dass es so ist. Also
ich finde das super. Ich finde, es gab dieses eine Bild in dem Film, da werden die Leichen der Harkonnen verbrannt. Und das ist natürlich, weil Danny Villeneuve sieht das einfach richtig schön aus, aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig grausames Bild, was vielleicht heute noch ein bisschen, also zeitgeistig irgendwie gerade richtig doll, böse zwiebelt und wehtut so. Aber das ist ja natürlich nur eine Spiegelung des Bildes, als im ersten Film die Harkonnen die Leichen der Atreides-Leute alle verbrannt haben auf dem Scheiterhaufen.
Ja.
So, und bei dem einen Film sollen wir also, oder, ne, zeigt uns der Film so, bei denen sollst du denken, ja, diese Harkonnen-Schweine, diese miesen Schweine, sie werfen die Leichen einfach auf den Scheiterhaufen. Und bei dem anderen denkst du, oder sollst du nicht denken, aber das, ne, es ist kein heroischer Moment, wenn da die Fremen jubeln und die einzelnen Harkonnen-Menschen ins Feuer hineinwerfen. Und das ist so gut, das war so stark und das Kino war auch überhaupt nicht im, ja, die Guten haben gewonnen Modus. Also
nee.
Das Kino war wirklich irgendwie, es war merkwürdig betroffen und auch Leute irgendwie haben im Foyer noch irgendwie geredet, so von wegen, ey, krass irgendwie, aber die haben ja, also ne, die Schlachtung geht ja auch weiter, da scheut ja der Film auch nicht davor zurück.
Und er verweigert ja auch der Liebesgeschichte irgendwie ein Happy End und irgendwie hat unser Held ja gewonnen, aber irgendwie nicht wirklich.
Ja, aber nicht so, wie wir wollen. Also, der Held hat gewonnen, ja. Aber nicht so, wie wir als Publikum wollen, dass Helden gewinnen.
Ja, ja, klar.
Unkorrumpierbar, findet doch noch eine Lösung. Und ja, klar, der Böse muss sterben, aber irgendwie auf so eine saubere, klinische Weise. Und wir beschäftigen uns gar nicht damit, was mit den Fußsoldaten passiert, des Bösen. Die können sich, wenn sie möchten, ergeben und die Hände hoch. Gibt's hier nicht so. Die werden alle weggemacht, so. Und dann wird noch eine Tochter quasi zwangsverheiratet und hast du nicht gesehen. Also das ist wirklich ein, um zu siegen, muss unser Held nicht gewitzter sein als die Bösen, sondern er muss gewillt sein, nach denselben Regeln zu spielen wie die vermeintlich Bösen. Das tut dann am Ende Paul Atreides auch.
Ja.
Indem er fanatische Fremen weiter in den Krieg schickt, obwohl es dann auch schon echt nichts mehr mit ihrem Planeten zu tun hat, was ja mal das Urversprechen war, dass die Kontrolle über ihren Planeten zurückkriegen.
Also da bist du jetzt schon weiter, als der Film erzählt, oder?
Nee, am Ende sagen sie von wegen, die sieben Häuser nehmen den Deal nicht an. Und dann sagt Paul, steigt in die Flugzeuge, wir kämpfen jetzt gegen die.
Ah, okay.
Das sagt er. Und man sieht Javier Bardem und die total auf Spice noch im Kampfesrausch seinen Fremen, wie die da zujubeln und teilweise auch schon in die Flugzeuge steigen und alle emporgehen.
Okay. Ja, da kommen dann die, wie nennen sie sie? Die Kriege, die da angekündigt werden.
Ja, genau.
Ich weiß gerade nicht, ob ich das jetzt korrekt wiedergebe. Mir wurde halt von Menschen, die sehr im Dune-Universum sind, erzählt, dass diese Vision, die Paul hat, das hat ja mit dieser Hexengeschichte da zu tun, dass der immer Varianten der Möglichkeiten sieht, also nicht wirklich die Zukunft, sondern einfach nur andere, also Alternativen.
Ja.
Und sich wohl immer für das geringste Übel versucht zu entscheiden, was aber letztlich doch irgendwie immer zu einem großen Übel führt. So, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wie ich es jetzt wiedergegeben habe.
Ja, das Ding ist, er kann halt nicht, also
also er versucht, möglichst wenig Schaden anzurichten, aber eigentlich richtet er trotzdem.
Es gibt aber auch keine Variante, wo er keinen Schaden anrichtet. Ne? Sein Nicht-Schaden einrichten würde bedeuten, dass seine Familie und vielleicht auch die Fremen irgendwie sterben. Aber so sterben die Fremen auch. Weißt du, das ist so, das ist dieses wahnsinnig, blödes englisches Wort, aber dieses wahnsinnig Blieke, dieses wahnsinnig Hoffnungslose an dieser ganzen Nummer. Und klar, wir können den alle zum Held hochschreien, aber so was richtig Tolles, Heldenhaftes hat er nicht gemacht und wird er wahrscheinlich auch für niemanden machen. Der wird für Hungersnöte sorgen, der wird viele, viele Leute zu Witwen und Waisen machen, nur um sich daran zu klammern, dass seinem Haus Genugtuung so widerfährt.
Ja.
Und er den blöden Imperator oder sonst was irgendjemandem eins auswischt und den blöden Familien zeigt, wie doof das alles ist, was sie alle machen. Aber warum? Zu was? Und das ist doch mal eine interessante Message. Das ist nicht Sauron den Finger abgeschlagen und den Ring in den Vulkan geworfen und am Ende steigen sie alle bumsfidel auf ein Kanu ins Nachleben oder so. Nee, das ist es nicht.
Aber weißt du, warum ich glaube, dass der Film so erfolgreich ist?
Nee.
Ich glaube, das hat damit
wegen dieser Popcornbecher, die so aussehen wie so ein Wurm?
Nee, ganz bestimmt nicht.
Ach so, gut.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der so eine Welt aufmacht. Also ich glaube, jemand, der jetzt nur den ersten Dune-Film gesehen hat, denkt sich, okay, mag ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn man dann bereit ist, also es ist, glaube ich, eine Einladung, sich weiter mit Dune zu beschäftigen. Also die Bücher in Hörbuchform, keine Ahnung, der alte Film nochmal, vielleicht die Doku über den Jodorowsky-Film, wie er hätte werden können und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man da so einsteigt, weil ich jetzt auch bei vielen Diskussionen mit Leuten irgendwie immer erlebt habe, dass man immer irgendwie zu Herr der Ringe kommt oder man kommt zu Star Wars und so, immer irgendwie so Filmuniversen im weitesten Sinne. Und ich glaube, da gehört Dune halt auch zu, spätestens jetzt mit diesem zweiten
jetzt
Teil.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist die Erklärung, also für mich, dass das so erfolgreich ist, weil du eben nicht nur jetzt zwei Filme hast, sondern du hast sozusagen mit dem ersten die Eintrittskarte gehabt, so eine Einladung quasi, dich damit mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, das haben sehr viele Leute gemacht oder jetzt spätestens mit dem zweiten Teil.
Ja, die müssen aber die Jahre ja so genutzt haben, dass die noch mehr Leute angesteckt haben, weil sonst würdest du ja, also dieses Vervielfachen des Eintrittspreises fast ja, also oder haben Leute wirklich gesagt, ach, ich möchte mir mal nur Dune 2 angucken, ich habe Dune 1 noch nie was von gehört. Nee, muss ja nicht. Da müssen ja Leute wirklich so Botschafter für Dune gewesen sein.
Na, ich glaube beides. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele jetzt den zweiten Teil gesehen haben und dann auch den ersten. Ich meine, gut, aber der erste war jetzt auch ewig auf Netflix. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass viele dann den ersten geguckt haben, um jetzt den zweiten. Dies weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber glaube schon, dass, da ich das auch beim ersten eigentlich die Rezeption gut war, jetzt eigentlich beim zweiten alle gesagt haben, okay, selbst wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe, alle haben gesagt, der erste ist gut und der zweite ist vielleicht sogar noch besser oder hat mehr Action oder keine Ahnung. Und ist ein großer Film. Vielleicht gibt es auch gerade einfach zu wenig, außer Dune 2.
Ich glaube, zu wenig, also
also jetzt war ja gerade so ein bisschen Oscar-Season. Jetzt waren ja, ich sag mal, die etwas anspruchsvolleren Filme, die sich dafür irgendwie behaupten wollten, viel in den Kinos, aber jetzt nicht so richtig so? Oder gab es jetzt gerade irgendwie ein paar Blockbuster, die ich jetzt gerade unterschlag?
Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich überlege auch gerade, was der letzte Bombast-Film war. Und vor allem auch ein Bombast-Film, wo du nicht das Gefühl hast, dass du eh nicht mehr überrascht werden kannst. Ich glaube, Dune ist jetzt bekannt, aber noch so unbekannt, dass du nicht genau weißt, wie das Ding endet. Oder wie der fette Bösewicht mit seinem Schwebe-Devices irgendwie ableben wird oder sonst was. Es ist halt nicht mehr derselbe Bombast, wenn du Star Wars und leider Gottes auch nicht mehr denselbe Bombast, wenn du DC oder Marvel guckst. Weil der Ultra-Bombast eines Avengers Endgames, die Karte haben sie jetzt einmal gespielt und jetzt kriegen sie es irgendwie, glaube ich, nicht mehr hin, Also sie haben keinen neuen Kartentrick gelernt. Und Dune ist ein neuer Trick. Nämlich diese totale cinematische Macht von Villeneuve zu vermischen mit einem Universum, das du eintauchen kannst, ja, vollkommen, das aber noch nicht so richtig entschlüsselt hast. Ich weiß noch nicht, wie diese komischen Metaten da funktionieren, diese Halbcomputer-Viecher-Menschen, die die Augen nach hinten drehen, wenn sie irgendwas berechnen oder sonst was. Ich weiß noch nicht ganz genau, was, also, ey, Star Wars ist so auserzählt, dass jeder Dulli jetzt inzwischen sagen kann, von welchem Planeten die blöden Wookies kommen oder sonst was. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und hier kannst du dich echt noch irgendwie überraschen lassen. Wie sehen denn die anderen 5 Familien aus? Ich bin gespannt, wie der Film das vielleicht macht in Messiah. Oder ich bin gespannt, was für Fantasiewesen da noch kommen mögen. Bei Star Wars wissen wir, irgendwann muss ein Ewok kommen, irgendwann muss ein Wookiee kommen, irgendwann muss hier einer mit diesen Fliegenaugen, dieser Tröte kommen so. Und dieser Goldfischmann muss auch irgendwann mal durchs Bild laufen, weißt du? Mhm. Und hier haben wir dann halt mal die süße Maus und die Sandspinne und die Würmer. Es ist noch nicht so fertig.
Meine Theorie ist ja auch, dass du diese Leerstellen brauchst, weil die ja für diese Magie sorgen. Ja, so.
Unbedingt.
Und als ich damals die ersten Male Star Wars gesehen habe, da habe ich auch so irgendwie so, ich fand das geil mit der Macht, so, weißt du, weil jeder Junge irgendwie auch denkt so, jetzt würde ich auch gern irgendwie einfach nur da so hingreifen, dann fliegt mir das irgendwie in meine Hand und ich muss mich nur doll genug anstrengen und so. Und das hat schon irgendwie was Faszinierendes, aber es hat halt irgendwie nichts Faszinierendes mehr, wenn du so ein Universum so tot erklärst, so. Mhm. Da gebe ich dir recht, dass vielleicht auch einfach, also vielleicht noch nicht mal neu, aber es ist jetzt so lange nicht populär gewesen, dass es für viele halt sich neu anfühlt, so diese Welt.
Ich glaube, dass Leute nicht hundertprozentig wussten, wie ein Dune 2 ausgeht, wenn sie da reingehen, außer sie haben sich krass da reingefuchst und die Bücher gelesen oder sonst was, als Leute, die gucken, ob Rey Skywalker jetzt aus diesem Schlamassel gegen den neuen Imperator rauskommt. Und ich glaube, das wird gutiert. Und das macht mich fast ein bisschen hoffnungsvoll gerade. Wir können ja so viel über den schlechten Geschmack von Menschen reden oder sonst was, aber dann wollen sie hier schon in Hamburg 17 Mal hintereinander die 70-Mil-Fassung gucken und das Kino ist pickepacke voll. Ich musste Samstag um 14 Uhr gehen, damit ich überhaupt noch in diesen Genuss dieser Version komme. War auch okay, ich gehe ganz gerne mittags ins Kino, aber das ist krass.
Ja, bei mir war es auch voll. Ich war gestern auch wieder im Savoy, habe aber was ganz anderes gesehen.
Nämlich?
English Theater.
Oh, cool.
Vanya. Mit, jetzt muss ich lügen, wie heißt der Schauspieler nochmal?
Ich weiß nicht, wer war denn der spielt in irgendwie Freeriter?
Nee, das war so ein Solostück. Der hat halt 4 Rollen gleichzeitig gespielt und das ist ein Schauspieler, der war wohl in Fleabag und in Sherlock Holmes dabei. Ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm. Andrew Scott.
Da hätte ich was ganz anderes gesagt, Jesus Christ.
Nee, das war super. Das ist so abgefilmtes Theater.
Ja, aber klar, halt gleich kein Englischspiel. Ich habe mir diese Life of Pi Inszenierung angeguckt.
Okay. Ja, war lustig, weil das Kino war auch rappelvoll, also so quasi wie eine Woche vor Dune. Ich glaube, wir saßen auch zufällig auf den gleichen Plätzen wie eine Woche vorher.
Ja.
Ja, ich mag das Kino.
Die haben einen lustigen Sandwurm aufgebaut im Foyer und so.
Durchgang, ne? Ich habe vorher schon gesehen, die haben es auch gleich irgendwie auf Instagram geteilt, dass sie da, da was am Vorbereiten sind. Irgendwie ganz ulkig.
Ich gönne den jeden Euro und ich gönne auch tatsächlich Dune jede Mark und find's cool, dass Villeneuve auch gesagt hat, ja, jetzt will er Messiah doch schon auch echt noch machen. Hätte auch sein können, dass er meint, so, ey, jetzt habe ich denn echt 10 Jahre meines Lebens, wenn ich jetzt den Film auch noch abdrehe und es dauert auch wieder seine 4 Jahre, auf dem Wüstenplanet verbracht. Ich möchte jetzt auch mal was anderes machen. Ich gönne es Zendaya, die gefühlt immer mehr zu so einer richtigen Mainstream-Königin wird.
Mhm.
Jetzt kennen Leute die so richtig. Timothy Chalamet war ja auch schon, also es war ja lange immer so ein leichter Indie-Darling, aber der hat sich ja richtig hochkatapultiert in alle möglichen Genres, die ihm jetzt so nachgesagt werden, was er wohl kann. Der soll sogar einigermaßen komödiantisches Timing besitzen. Ja, wem hat denn der Film noch so richtig? Alle schwärmen jetzt von der, heißt sie Sarah? Sarah Ferguson?
Ich glaube, ja.
Ich hoffe, sie heißt Sarah. So, Rebecca.
Rebecca, ja.
Ne? Ja, sorry, tut mir leid. Von der schwärmen jetzt ja auch alle. Die macht ja auch gerade ihren Rise to Fame klar. Top. Also wo soll man da ansetzen? So Hans Zimmer zu holen, dachte auch mal so, warum muss denn immer Hans Zimmer jeden Soundtrack machen? Aber mein Gott, der fetzt ja nur. So könnte es manchmal fast schon wie in so einem Saturday Night Live Sketch, wenn jemand was sagt, dann kommt dieses, weißt du? Also es ist manchmal auch fast ein bisschen überbemüht, aber da es jedes Mal ballert, ist es cool.
Ja.
So, was gibt's heute zum Mittagessen? Linsensuppe. Und das kann man echt immer so unterstreichen. Es ist,
ich habe jetzt auch wirklich alles gehört von Leuten, die gesagt haben, sie mögen den Look von Dune überhaupt nicht.
Es gibt Leute, die den Look von Dune nicht mögen.
Ja, aber ich fand eigentlich alles sehr, sehr rund. Also ich fand eine Beobachtung ganz interessant. Ich habe irgendwo gelesen, da hat jemand das verglichen so ein bisschen mit Arthouse-Kino, dass du halt in Dune halt nicht so sehr amerikanisch immer so mit Abstand bist, sondern du hast entweder echt Weiten, die halt echt beeindruckend sind, oder du bist ganz nah dran. Also so sehr europäisches Kino im Prinzip. Und du hast selten was dazwischen.
Ja.
So.
Das könnte ich so unterschreiben als Beobachtung, dass
genau.
Gerade die Szene, wo ja Lea Seydoux spielt mit, spielt auch eine junge Bene Gesserit, die, glaube ich, auch den Kai, also den Oberbösen, so ein bisschen verführen soll und gleichzeitig ihn auch testen soll, ob er überhaupt würdig ist. Die müssen immer so durch so eine Prüfung des Willens durch. Und die spielt da nur in einer Szene in dem ganzen Film mit. Dann denke ich immer, krasses Statement, einfach Lea Seydoux für diese eine Szene nur zu verwenden. Und die Szene, wo sie da so miteinander flirten, das ist in so einem langen, grauen Korridor, durchzuckt von weißen Lichtern und das ist ja auch eh, weil es auf der Schwarz-Weiß-Welt ist, irgendwie so in Schwarz-Weiß und...
Die haben das wohl in Infrarot gedreht, das fand ich ganz
das
cool.
Das fand ich mega krass, als ich das gelesen habe,
ja.
Und da werden teilweise für so eine Szene mit ganz weirden Angles gespielt. Und natürlich ist Lea Seydoux's Gesicht dann auch total dankbar, um da sehr, sehr nah ranzugehen, aber... kennst du die Simpsons-Folge, wo sie einen Werbespot drehen für Mr. Schneeflug?
Nein.
Und sie gehen zu einer Werbeagentur und dann sagen sie, wir würden gerne einen Film, weil Homer sich einen Schneeflug gekauft hat und sein Name ist Mr. Schneeflug.
Okay.
Und dann,
finde ich jetzt schon gut.
Und dann kommt, kriegen sie diesen Spot zum ersten Mal zu sehen von der Agentur. Und dann ist das auch so schwarz-weiß und weirde Low Angles. Und dann wird dem Hauptdarsteller in diesem Werbespot so nah ans Gesicht gefahren, dass man nur so die Hälfte des Gesichtes sieht. Und dann eine Opernsängerin. Und dann hört man diese italienische Ouvertüre und jemand reißt sich das Hemd auf. Und in Zeitlupe fällt aus einer Nahaufnahme so eine Schneekugel auf den Boden und dieses ganze Schnee. Künstliche Schneezeug zerspringt in tausend Teile und dann wird so dieser künstliche Schnee so weggepustet und dann bleibt nur so ein Schriftzug Mr. Schneeflug in diesem ominösen Schwarz-Weiß-Gefäde übrig. Und dann fragt Lisa, Dad, war das dein Werbespot? Und Homer sagt, ich weiß nicht richtig. Und so fühle ich das auch so, von wegen Leute fragen, ist das unser Sci-Fi-Action-Kino? Und Leute sagen, ich weiß nicht richtig, aber es gefällt. Alleine diese Infrarot-Szene, also das, echt die Idee, das so zu haben, das so durchzuziehen und auf einmal diese Architektur ist ja auch so der Wahnsinn so und dieser komische Oberhakonnen, gespielt von Stellan Skarsgård, ist da oben in seinem dunklen Eiffelturm, der schon komödiantisch hoch vor allen anderen, also über allen anderen ist, das ist ja schon fast expressionistischer Film, so, das ist ja eine abstrakte Architektur, die macht ja in keinem Sci-Fi-Gebilde Sinn. So, wenn man sagt von wegen, ey, wir bei Star Wars haben den Senat an Opernhäuser weit inspiriert. Das ist nicht inspiriert, weil das nicht funktional ist. Die wollten einfach nur einen riesengroßen Skorpionstachel in dieses Stadion setzen, wo der fette weiße Mann drin sitzt, der jetzt noch weißer aussieht, weil es halt in Infrarot gedreht ist. Und das ist ein Mainstream-Film, weißt du? Das ist ein Film, wo Leute sagen so, wir erwarten aber schon, dass wir eine Milliarde Dollar damit verdienen, oder? Da müssen ja Leute auch echt irgendwie, also es muss irgendwann hinter den Kulissen dieses Gespräch gegeben haben. Hier, Producer, der sich für Dune verantwortlich zeichnet, wenn das nicht hinhaut, verlierst du so dermaßen deinen Job. Und dann sagt der Typ, ja, Mr. Chef, Mr. Warner, ich hab ihnen doch gesagt, wir hätten doch die Romanze ausspielen sollen. Oder ich habe ihm doch gesagt, wir hätten das herkömmlicher machen sollen. Oder mindestens ein Slow-Mo-Kampf.
Ja, meinst du, die mussten für zwei noch groß? Also
zwei wurde nicht sofort durchgewunken.
Okay, weil ich habe so den Eindruck, da ist doch, also die Parallelen finde ich massiv. Also hast zum Beispiel immer diese Momente, wenn er zum Beispiel seine Visionen und Träume hat, wird er halt eigentlich, wie auch im ersten Teil, immer gleich gefilmt, wie er da liegt. Also ist mir halt aufgefallen, wenn ich am gleichen Tag nochmal den ersten Teil geguckt habe. und dachte, krass, dass sogar so die Einstellungen auch über die Teile hinweg wirklich nahezu identisch sind. Mhm. Das fiel mir zum Beispiel auf, dass da so eine absolute Stringenz auch über beide Teile hinweg, trotz 3 Jahren, die da zumindest im Release dazwischen sind.
True, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zynisch Hollywood gegenüber, da muss doch irgendwann mal zwischen den Producer gesagt haben, wollen wir das nicht doch ein bisschen leichter, verdaulicher machen und wollen wir nicht irgendwas gibt dem Affen zuckermäßig machen?
Ja, ich weiß nicht, aber Villeneuve ist natürlich...
So eine Freikarte hat Villeneuve noch nicht, der hat nicht so viel Geld eingespielt, da habe ich letztens erst einen guten Artikel drüber gelesen.
Nee,
keiner
aber
von Villeneuves Filmen hat richtig Bank gemacht, nicht mal Dune richtig.
Ja, aber ich meine, wenn man ihm nicht vertraut, dann denke ich mir, weil ich fand doch Blade Runner relativ radikal, dafür, dass es ja auch ein relativ populäres Remake ist.
Ja.
Kann mir halt immer nur vorstellen, wenn das jemand anders gemacht hätte, nicht er, dann wäre das vielleicht auch ein komplett anderer Film geworden.
Definitiv.
Und ich finde es schon krass, dass man ihn auch so seine Handschrift lässt, auch die Ruhe in seinen Inszenierungen und auch diese ganze Weirdness, die er da so reinbringt. Also, wenn man es jetzt vergleicht mit dem 84er David Lynch, würde ich sagen, er ist ja sowas wie David Lynch heute so. Also jemand, der halt wirklich auch eine relativ radikale Handschrift hat, den man dann auch lässt, mit so großen Budgets umzugehen.
Ja.
Das ist ja jetzt überhaupt nicht selbstverständlich. Also ich wüsste jetzt kaum ein anderes Franchise. Also gerade bei den Marvel-Sachen ist ja zum Beispiel das Problem, und auch bei DC, du holst halt große Regisseure ran und dann beschneidest du sie auch in ihren künstlerischen Möglichkeiten.
Marvel hat ja sogar damit begonnen, relativ kleine Regisseure ranzuholen, weil die besser zu kontrollieren sind.
Genau, aber dann fragt man sich natürlich schon manchmal, warum holt man denn, wie im Falle von Eternals, eine Regisseurin, die halt offenbar eine relativ krasse Handschrift hätte, wenn man sie denn ließe so.
Ja.
Gut, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, du hast ihn mir geschenkt. Aber fiel mir jetzt nur gerade so ein.
Nein, ist ja, Eternals ist ja der eine Freak-Accident. So, wo sie gedacht haben, oh, wir holen jetzt echt mal so eine so gehypte Regisseurin und wir lassen sie machen. Und der Film ist anders als andere Marvel-Filme, aber deswegen ist er auch irgendwie gefloppt. Der ist nicht gefloppt, weil da die Produzenten da so derbe reingefuscht haben und deswegen so eine...
Okay, dann habe ich das falsche Beispiel genannt.
So eine Monstrosität. Nee, die haben sich aber mit anderen, also John Favreau hat ja zum Beispiel irgendwann aufgehört, die Iron Man-Filme zu inszenieren, weil er zu doll geclashed ist mit Marvel. Hier, wie heißt Josh Whedon? Heutzutage wissen wir, dass der auch ein ganz problematischer Mensch ist, aber der hat damals ja nicht, weil er ein problematischer Mensch ist, seine Beziehung zu Marvel gecuttet, sondern weil er nicht gegen Kevin Feige und die anderen Producer da ankam. Na, und seitdem haben die halt sehr stark kontrollierbare Peyton Reed und sowas eingesetzt als die Russo Brothers, die ja vorher nur Fernsehen gemacht haben. Genau, und das hieß immer von wegen, dass zur Not halt der Feigen-Kevin das letzte Wort hat. So. Und das wird ja auch heutzutage kritisiert, dass es keinen originellen Marvel-Film mehr gibt.
Aber dafür haben wir jetzt ja Dune.
Genau, aber ich würde auch nicht wollen, dass Marvel-Filme Dune sind. Ich würde sogar sagen, von mir, ich möchte auch jetzt wieder einen Blockbuster, wo tatsächlich dann der Bösewicht mit einem One-Liner dann genüsslich in Slow-Mo Berg runtergeworfen wird oder so, keine Ahnung.
Naja, aber ich glaube, es geht halt schon darum, irgendwie, das Kino erschafft ja quasi Welten, in die man eintauchen kann.
Ja.
Und irgendwann haben wir
über die
halt
Macht des Kinos. Jetzt wird es eine richtige Metadiskussion. Ja, bitte.
Naja, aber ich glaube, jetzt Dune steht ja schon auch durch seinen Erfolg und auch dadurch, dass er ja dann quasi eine Trilogie, zumindest Stand jetzt wohl wird, ja auch irgendwie schon so in einer Reihe mit zum Beispiel den Herr der Ringe-Filmen, mit zumindest den ursprünglichen Star Wars, mit, egal, aber halt so mit schon so großen Filmen, wo man sich auch in so eine Welt verlieren kann, so. Und ich glaube, da muss halt auch in regelmäßigen Abständen mal was Neues her. Und ich glaube, das ist jetzt aktuell halt Dune. Und dann mal gucken,
Aber meine Panik wäre jetzt, dass jetzt alle irgendwelche fast vergessenen Sci-Fi-Klassiker aus den 70ern hochholen, in so einer Welle der Unoriginalität.
Aber was wäre denn jetzt so vergleichbar mit dem Wüstenplaneten?
Ich kenne doch nicht alle Sachen. So, vielleicht sagt auch irgendjemand, keine Ahnung, blöd gesagt, so von Narnia muss wiederkommen oder so. Das ist jetzt natürlich eher im Fantasy angesiedelt, aber man kann ja auch bei Dune sogar fast drüber streiten, wie doll, also wie viel, wie der Anteil Fantasy zu Sci-Fi da so ist.
Ja, Narnia habe ich nie wirklich verfolgt, aber ja.
Ich sag ja nur aus Blödsinn, weil aber es gibt irgendeine andere, weißt du, ist ja auch, Namen sind ja Schall und Rauch. Aber dass irgendjemand sagt von wegen, ey, hier ist von diesem tschechischen Sci-Fi-Autor, den hat die Welt fast vergessen, der ist nur noch total abgekultet bei so einem. Dune war kein großes Ding mehr, ne? Also muss man ja auch sagen, Dune wurde von der Popkultur fast vergessen. Und dann finden da wieder welche was und sagen, das können wir machen und jetzt haben wir auch wieder so einen Arthouse-Regisseur gefunden und jetzt machen wir die Tribute von Pilsen und jetzt geht's los. Und das würde ich dann halt genauso wenig wollen. Ich würde nicht wollen.
Aber ist nicht Dune auch ein interessantes Franchise, weil du hast damals ja schon, also ich frage mich halt immer, wie man damals überhaupt auf die Idee kam, Jodorowsky Dune machen zu lassen.
Mhm.
Oder zumindest drüber nachdachte offenbar. Oder ja. Also ich habe diese Doku irgendwie immer noch nicht gesehen, wollte es immer mal nachholen. Aber da muss ja jemand da gewesen sein und dachte, okay, wir haben jetzt diese Buchreihe und wir suchen auf Teufel komm raus nicht irgendeinen Auftragsregisseur von der Stange, sondern wir wollen unbedingt irgendeinen krassen Künstler. Wir wollen entweder Jodorowsky oder wir wollen David Lynch.
Mhm.
Und selbst jetzt irgendwie, ja, 40 Jahre später, nimmt man dann auch Villeneuve. Also das ist ja offenbar so eine Reihe, die du, also wo halt auch die Verantwortlichen irgendwie so sind, wo sie sagen, okay, das kann jetzt kein, gut, Brad Ratner ist auch gecancelt, aber keiner,
ja, ich weiß,
kein
was
Rob
meinst.
Cohen
aber
oder
Brad Ratner ist
heißen.
Tatsächlich ein guter Name, um diese Art der Regieführung tatsächlich irgendwie ein Gesicht zu geben. Ich glaube einfach dadurch auch dieses sehr arzige Einsteigen des Buches. Wenn dir ewig lang erstmal erklären wird, wie Spice funktioniert und gleichzeitig als Treibstoff und als Wunder LSD und dir die Bene Gesserit, diese drei Hexen von Hemingwayischen Ausmaßen irgendwie.
Mhm.
Irgendwie, oder war es auch bei Macbeth die Hexen?
Aber was ich halt so lustig finde, dass dieser erste Monolog mit dem Spice, das ist so in der Popkultur verankert, das habe ich als Sample auch in irgendwelchen Songs, Hip-Hop-Alben, das habe ich so drin, also diese ersten Sätze aus dem 1984er-Film. Und auch jetzt, als ich jetzt noch meinen ersten reingeguckt habe, bin ich gleich so wieder hellhörig geworden, weil die versuchen, glaube ich, auch da den relativ ähnlichen Wortlaut zu finden.
Ja.
Wahrscheinlich, weil das so prägnant ist, dass sie gesagt haben, okay, das machen wir genauso wie damals so. Ich weiß nicht, ob das 1:1 aus dem Buch auch ist.
Definitiv, aber ich glaube, Dune war tatsächlich, also es gibt die schöne Geschichte, dass Tolkien und Herbert sich gegenseitig nicht mochten. Tolkien soll sogar richtig sauer auf Herbert gewesen sein und den verachtet haben.
Oh no.
Ja, weil das nicht seine Art war, Fantasy zu schreiben. Fantasy bedeutet nicht, dass am Ende alle Menschen korrumpiert sind und Glaube kaputt macht und Glaube am Ende nicht die Lösung der Menschen ist, sondern Glaube ist the key. Und es gibt ein Gut gegen Böse und es gibt ein Schattenüberkommen. Und das hat Herbert halt damals nicht behauptet. Aber Herbert kam auch sowohl aus einer anderen Generation als auch aus einem anderen sozialen Stand als Tolkien.
Ich glaube, der erste Roman ist von 65, oder? Ich glaube.
Ja, irgendwie sowas.
Das mal eins zu sortieren.
Und das ist doch irgendwie passend. Also wenn das war nicht so ein klassischer Märchen- oder Fantasy-Kult. Dune war auch irgendwie gleichzeitig so ein bisschen Counter-Culture. Ich meine, unsere Helden nehmen alle Space-LSD die ganze Zeit und kommen deswegen auf ihre auf ihre Ideen. Also das ist ja nicht mal, das ist ja tendenziell ja nicht mal eine richtig super-duper-Metapher, ne?
Aber ist es nicht sogar so, dass hier unser Paul Atreides, wenn er da mit den Untergrundkämpfern da unterwegs ist, hier mit, wie heißt er noch, Javier Bardem, dass er auch sagt, hier in dem Essen ist Spice und dann eigentlich erst auch die Entscheidung trifft, die er trifft, also.
Und damit meinst du genau was? Also, dass er durch Drogen nehmen erst auf die richtig großartige Idee gekommen ist?
Naja, dass Drogen massiv auch für den Verlauf der Handlung dann auch relevant werden. Also
ja, klar.
Auch wie sich dann unser Figur entscheidet.
Ja, Logo. Die nehmen ja alle wahnsinnig viele Drogen. Ich meine, die sind ja alle so verdrogt, dass dann ihre Augen, also das ist ja irreparabel am Ende.
Ja.
Ihre Minds sind ja erweitert durch Space-LSD.
Ja.
Und dann gibt es die anderen, die eher chemische Drogen nehmen, die Harkonnen, die sich mit irgendwelchen Chemiesachen vollpumpen, wo aber die alten Völker dann sagen, ey, die sind vergiftet für Generationen, von denen können wir nicht mal das Wasser mehr aus dem Körper ziehen oder so ähnlich. Das sind ja zwei verschiedene Drogenpolitiken, so Drogen einer zivilisierten Welt und Drogen vermeintlich einer wilden Welt. Und die Drogen der wilden Welt sind die besseren.
Wieder was gelernt.
Ja, der Herbert, der alte Schmutzfink, der alte Hippie. Und ich glaube deswegen, um da mal irgendwie versuchen, eine Klammer zu schließen, ich glaube deswegen werden vermeintlich artsy und fast schon Counterculture-Regisseure auch an solche Sachen gelassen.
Ja, stimmt. Also ich meine, da bei Drogen, glaube ich, war Jodorowsky ganz vorn mit dabei. Das ist wohl wahr.
Funktioniert denn irgendwas nicht?
Wie gesagt, also für mich ist
wir ranten zu wenig.
Ja, also wenn ich einen Kritikpunkt äußere, dann ist es wirklich für mich die Wandlung nachher von unserem Helden zu dem, was er am Ende wird. Er ist ja jetzt am Ende, wird er ja quasi zum Imperator, aber dieser Weg dahin, der ging für mich wirklich schnell. Und ich habe den Eindruck, also jetzt einfach nur, wenn ich so die Filme sehe, ich fand, der erste hatte ein sehr gemächliches Tempo und hat sich wirklich sehr lange Zeit genommen für die Exposition. Hat auch sehr lange gedauert, bis er dann irgendwie in der Wüste war. Endet ja auch relativ cliffhangerig. Und da steigt ja der zweite direkt ein. Und dann ist er ja ziemlich lange so quasi ein Untergrundkämpfer und nimmt sich dafür auch sehr viel Zeit. Und irgendwie habe ich am Ende den Eindruck, boah, das, was dann so in einer halben Stunde abgehandelt wird, ich hätte kein Problem, wenn der Film sich dafür eine Stunde Zeit genommen hätte. Also ich fand, also vielleicht war es in der Buchvorlage ähnlich abrupt alles, das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, aber jetzt im Film hatte ich den Eindruck, das ging mir also eigentlich zu schnell. Also ich dachte so, da ist so das Potenzial, was ich sehe, um auch mit der Figur mitzugehen, was auch immer letztlich zu den Entscheidungen geführt hat, nicht ganz ausgeschöpft. Mir ging es auch nicht darum, mehr Pathos zu sehen, aber ich dachte einfach, das ging auch irgendwann so schnell, die kamen dann auch so schnell von A nach B, dann waren sie plötzlich nur noch auf Sandwürmern unterwegs und man dachte, okay, das, was früher so auch so lange Wege waren, ist plötzlich irgendwie gar nichts mehr.
Was ja auch vielleicht so ein Peter Jackson-mäßiger, ewiger Kampf sein könnte, man sieht sie cool von Wurm zu Wurm springen oder die sind ja wirklich, man muss ja sagen, in dem Film dringt ja Paul Atreides mit seiner Gang offscreen in den Palast ein.
Ja.
Wir sehen gar nicht die epische Schlacht, um bis in den Palast zu kommen, weil auf einmal geht die Tür auf und die sind drinne und die sagen, ey, übrigens, wir bringen euch jetzt alle um.
Also wie gesagt, ich hätte überhaupt kein Problem gehabt, wenn das, ich sag mal, wenigstens 10 Minuten länger gewesen wäre. Weil ich glaube, das hätte jetzt einfach nur von dem, wie ich das Tempo des Films wahrgenommen hätte, ganz gut gepasst, wenn das nicht so schnell gegangen wäre. Dass man sagt, okay, das ist jetzt auch für die auch einfach ein Hindernis. Und ich hatte den Eindruck, da hetzt der Film plötzlich in einer Geschwindigkeit, die einfach vorher nie da war.
Gebe ich dir recht. Ich fand das sogar ein bisschen witzig, weil es gibt ja diese Sarukar, die ich gerade am Anfang des Podcasts so hervorragend nachgemacht habe. Die sterben ja fast auch alle offscreen.
Ja.
Das sagt einfach nur Paul Atreides von wegen, all deine Sarukar werden umgebracht oder sind gefallen oder sonst was oder Sadukam. Das ist schon irgendwie, ich glaube, daran ist auch denn sowohl der Regisseur als der Film gar nicht interessiert. Von wegen, oh, was muss unser Held sich jetzt ausdenken, über diese Falle hinüber zu hüpfen. Da würde ich zum Teil mit dir mitgehen und ich würde sogar noch sagen, dass ich gar nicht finde, dass Herr Villeneuve, obwohl der Film mir super, super gut gefallen hat, für mich persönlich ist er 8,9 von 10 Sternen. Ich finde, der kann, also zumindest Action nicht so inszenieren, dass er mich so richtig krass mitreißt. Ich fand das immer nett zu sehen, wie die Leute in die Hinterhalte jagen, aber dann fand ich eher lustig, wie sie dann kurz so hochgekommen sind, die Leute weggezogen haben und immer, wenn es so einen richtigen Konflikt gab, wenn sich da irgendjemand gewehrt hat oder so, so kurze Kung-Fu-Einlagen und so, das fand ich immer, das sah alles nicht irgendwie so richtig mächtig und cool aus. Cool ist da wahrscheinlich sogar echt das beste Wort. Es sah einfach nicht cool aus, wenn sie da ihren Space-Kung-Fu-Tanz gemacht haben. Und es gibt auch eine Szene, wo sie irgendwie so einen Geleithubschrauber vom Himmel holen müssen und wollen. Und das fand ich auch alles nicht so richtig spektakulär. Immer wenn es echt klassische, einfach echt nur klassische Action sein sollte, fand ich immer am mästen. Nicht wirklich schlecht, aber so, wo ich dachte, oh ja, gut, dafür, dass sie jetzt irgendwie ihre krasse Fremdenkampftechnik haben, mit der Wüste, mit dem Wind der Wüste mitkämpfend irgendwie sozusagen.
Das sah man in den Kämpfen nicht unbedingt.
Nee.
Ich fand auch am Ende diesen Messerkampf auch extrem unbeeindruckend.
Ja.
Aber ich meine, du hast ja auch gesagt, vielleicht war es auch Absicht, dass es nicht so pathetisch daherkommen sollte. Aber ja, da dachte ich auch, ja, geht ein bisschen mehr. Aber ich fand, er hatte halt super starke Szenen. Also ich mochte das auch mit den Sandwürmern, die ganzen Wüstensachen fand ich
unbedingt
super. Also, ja.
Und ich fand auch manche Hinterhalte voll gut, wenn die sich ausgedacht haben, ey, wir locken die Bösen irgendwie auf so einen Stein hoch, weil von dort aus können wir die einen von anderen wegsnipern. Das ist dann irgendwie cool, weil ich denke, alles, die Wüstenleute verstehen quasi besser als die blöden Hakon. Da gehen wir nicht lang, weil da bin ich quasi wie auf offenem Feld.
Hm.
Oder von wegen, ich gehe nicht, während ein Sandsturm ist, lande ich nicht, weil dann können wir da aus diesem Sand raushopsen und euch irgendwie runterziehen oder so. Das fand ich alles cool. Nur wenn es dann immer wirklich zu so einer Zendaya muss gegen irgendwie so einer ominösen, schwarz gerüsteten Typen kämpfen und die macht einfach nur so eine Drehung und guckt cool zur Kamera und das sieht dann nicht so cool aus wie von richtigen Action-Regisseuren. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Es sieht einfach nicht cool aus. Ich kenne 80er-Jahre-Hongkong-Filme, so John-Woo-Sachen, wo jeder Scheiß cool aussieht. So.
Ja, ich hatte tatsächlich auch so ein, zwei Momente, wenn sie am Ende dann auch noch so einen Sandwurm ruft, dachte ich, ja, jetzt kommt ihr Taxi so.
Ja, ja.
Also einfach so. Ja, hätte man vielleicht auch hier und da, aber naja. Jammern auf hohem Niveau.
Auf ganz hohem Niveau.
Ich habe gerade gelesen, die ist die Schauspielerin ist mit Tom Holland liiert.
Ja, genau, die ist mit Spider-Man zusammen. Wir haben sich während Spider-Man kennengelernt.
Ah, hat die da mitgespielt?
Die ist Mary Jane in den Spider-Man-Filmen.
Ah, guck mal, ich habe die alle gar nicht gesehen, die neuen.
Na, siehst du?
Ich bin da ja bei, wie heißt da noch, Dings hängen geblieben, da den Sam Raimi Spider-Mans.
Das ist, da verpasst du aber ganz schön was.
Ja. Krass. Wo ist das halt?
Krass. Die sind nämlich alle sogar die Andrew Garfield-Filme, kann ich was abgewinnen. Ich fand, Andrew Garfield ist gar kein schlechter Spider-Man. Aber da bin ich alleine. Auf weiter Flur. Genau, ja, Zendaya. Zendaya von so einem Teenager-Schwarm-Sternchen langsam wirklich zu so einer wirklich Haupt- Darsteller, fast schon Ikone. Die kommt auch mal in so ganz wilden Kostümen zu Premieren. Ist ja auch eine wunderhübsche Frau so, aber die kann sich von dieser Style-Icon langsam absetzen und Leute nehmen sie wirklich während ihres Actings so wahr.
Ich fand die hier super. Also.
Die ist super. Die ist ja auch, spielt auch eine tolle, taffe Frau. Von der Präsenz haut sie so Florence Pugh weg und das ist schwierig, obwohl Florence Pugh auch in dem Film tatsächlich nicht wahnsinnig viel machen musste. Was nee. Vielleicht so mein zweiter Minuspunkt war. Zu wenig Florence Pugh. Wenn du Florence Pugh hast, dann benutzt du diese Frau verdammt nochmal auch.
Das ist doch hier die Frau vom Imperator da,
die
ne?
Tochter.
Mhm. Ja, die Tochter.
Mit der lustigen
Ja, ja, ich habe sie irgendwie erkannt. Dachte, ja, die kenne ich. Aber ja, es war eine schwache Rolle, leider. Also.
Ja, genau, die kann ja echt nachgewiesenermaßen wahnsinnig viel, aber irgendwie
Nee, gefühlt haben alle eine coolere Rolle als sie abbekommen.
Ja. Was muss ich machen? Du stehst neben Christopher Walken. Christopher Walken sagt: Hier, nimm meine Tochter. Ach so, cool. Was ist meine Motivation? Du guckst so halb erschrocken, aber nicht so, als würdest du dich ganz doll wehren. Okay.
Ja.
Wie finde ich das? So halb gut. Danke, Herr Regisseur. Damit wäre ich auch schon fast am Ende. Ich muss auch gleich weiterziehen.
Ja, du musst noch arbeiten.
Aber was können wir noch irgendein Fazit? Also, wir wollten trotzdem mal wahnsinnig gerne über diesen Film reden. Was jetzt in der Diskussion einfach nur so ein komisches Upgrave wurde.
Ja, aber ich finde, wir haben viel erwähnt. Also ich meine, letztlich, das ist halt auch so ein, ich meine, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Also ich hatte so ein bisschen noch kurz die Idee als Vorbereitung, mir endlich mal den David-Lynch-Film nochmal in Ruhe anzugucken.
Aber was hätte das denn gemacht? Es hätte ja den Diskurs ja auch noch auf den David-Lynch-Film verzogen.
Ja, genau, aber ich hätte es, glaube ich, spannend gefunden, dann nochmal jetzt gerade, nachdem man jetzt die beiden Teile sieht, nochmal zu sehen, wo zum Beispiel welche Regisseure da wo den Fokus drauf lenken.
Ja.
Ich meine, es ist ja auch eine Entscheidung, da jetzt zwei doch relativ lange Filme draus zu machen.
Ja.
Und damals gab es halt auch nur einen, der das ganze Buch irgendwie abdecken sollte. Und wie da auch vielleicht mit der Technik verfahren wurde. Ich weiß zum Beispiel, dass diese Schutzschilde da ja noch diese eckigen Kubus-Dinger waren, die man wirklich sah.
Ja.
Finde ich zum Beispiel auch an diesem Film ganz spannend, dass diese Technik nicht groß erklärt wird.
Ja, stimmt.
Und überhaupt da sehr viele Leerstellen gelassen werden, auch mit dieser Idee, dass das Computer und so jetzt eigentlich in dieser Zukunft irgendwann mal abgeschafft wurden und man deswegen in so einer komischen
Mittelalter-Sci-Fi-Welt
aufeinandertreffen lässt.
Ich habe das mit Menschen geguckt, die bis heute nicht verstanden haben, warum da manchmal eine Rakete oder manchmal eine Klinge durchgeht und manchmal nicht. Da muss ich immer erklären, ja, du musst durch das Schutzschild gleiten.
Langsam, ja.
Langsam, nicht so. Aber das erklärt mir keiner. Ja, aber das musst du wissen.
Ja, ja, aber das ist vielleicht auch spannend, weil das so dann vom Hörensagen durchsickert.
Genau, dann beim nächsten Mal auf irgendeiner WG-Party sagen, nein, das bedeutet, dass sie da so durchgleiten.
Ja, und irgendwann wissen das alle, obwohl das im Film gar nicht erklärt wird.
Ja.
Das ist natürlich auch.
Und das ist die beste Art. Wir müssen wieder über Filme reden.
Ja.
Der Imperator ist zurück. Aus welchem Film ist dieser großartige Satz?
Der Imperator ist zurück?
Mhm.
Weiß ich nicht.
Das ist aus dem neuesten Star Wars-Film. Ah. Wo sie einfach. Also es klang ganz jetzt, am Anfang des Films.
Gleich klang sagen, jetzt gerade nach Spaceballs oder so.
Ja, aber das ist ja dieses unfreiwillig komische, dass die Drehbuchschreiber sofort sagen, oh Gott, scheiße, wir schreiben uns denn jetzt aus dieser Sackgasse wieder raus? Und dann sagt irgendwie so ein Charakter, ja übrigens, der Imperator ist wieder zu, ich glaube, sagt sogar Oscar Isaac, wenn ich mich irre.
Okay.
Stimmt, Oscar Isaac hat in Star Wars mitgespielt. Oh Mann.
Oh Mann.
Aber jetzt hat er sich einer besseren Franchise. Nach Quatsch. Vielleicht kommt ja Star Wars, vielleicht feiert Star Wars ja ein grandioses Comeback und dann halten wir alle unser Maul.
Ich fand wir haben ja noch nie über Star Wars gesprochen, by the way. Also nur so.
Ja, immer, ich glaube, so nebenbei.
Wir mal,
ich verzeih den Boba Fett und Obi-Wan nicht. Obwohl mir Leute gesagt haben, Obi-Wan ist nicht so schlecht, die sollen nicht so tun, aber doch, das ist schon ganz schön schlecht gewesen.
Ja, aber andererseits, es haben so viele Leute jetzt gerade über Dune gesprochen.
Haben wir ja auch mal über Dune.
Seht diesen Podcast als Ergänzung. Ich habe neulich einen ganz guten Podcast hier von Katz, das kritische Filmmagazin, oder wie sie sich nennen. Das ist ein guter Podcast. Die haben auch eine lange Dune-Folge gemacht, die ich sehr empfehlen kann. Zumindest vom ersten Teil habe ich die, glaube ich, gehört. Da hatten ja auch so einen Dune-Fachmann, der das Franchise wirklich gefressen hat und da auch echt ein paar coole Erkenntnisse drin hatte.
Ihr könnt uns mit euren coolen Erkenntnissen, by the way, auch gerne aushelfen, weil wir wissen, dass wir beide, obwohl wir es beide versucht haben und zum Teil geschafft haben, die Bücher zu lesen, dass wir da bestimmt sehr viele Leerstellen, aber Leerstellen sind ja was Gutes, haben wir gelernt, gelassen haben. Also schreibt uns gerne in die Kommis, Filmvorschläge sind auch total erlaubt. Sollen wir den neuen Adam Sandler Film gucken, eine kurzische Geschichte der böhmischen Raumfahrt? Oder...
Nee.
Das soll gut sein.
Ja.
Ja. Das ist wieder einer von den Adam Sandler Filmen, wo er sich Mühe gibt.
Ja, okay.
Außerdem, wenn das die Community will, dann machen wir das verdammt. Aber wir machen das nur, wenn ihr uns auch eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Hier, der Alessandro hat gerade erzählt, ich habe ja neulich mal einen Podcast mit ihm gemacht.
Ja.
Der hat so einen Patreon-Kanal. Und Leute, die ihm Geld geben, die können sagen, was er gucken soll. Und das muss er dann gucken.
Vielleicht kommentiert das auch mal, ob das Sinn machen würde, liebe.
Also ihr gebt uns Geld und wir gucken den letzten Rotz, wenn ihr das unbedingt wollt.
Ja.
Ist das nicht ein Deal?
Kein pornografisches
dann
Material.
Dann setzt ihr auch einen Patreon
und
auf.
Keine Hassfilme. Aber ansonsten ja. Sonst gucken wir jeden Rotz. Ich möchte aber nicht. No hate crime and no hate fucking.
Okay, ich weiß gerade nicht, welche Filme du damit meinst, aber okay.
Das ist, ich sagen von mir, guck doch mal Emanuel in Afrika. Da habe ich keinen Bock drauf, mit dir Emanuel in Afrika zu gucken.
Ja, aber Joe D'Amato könnte irgendwie auch interessant sein. Also nicht, dass die Filme gut sind, aber...
da bist du viel zu krass als Cineast. Ich sehe dann halt einfach nur diese Schmutzfilme. Also Schmutz im Sinne nicht super schlecht, aber halt einfach nur lüsterne junge Mädchenfilme, die mit Schwämmen egal, da müssen wir jetzt gar nicht hin. Aber hey, ihr tretet mit uns in Kommunikation. Wir würden uns freuen. Ansonsten,
ja, immer.
Ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendwas... Also Chantal, wolltest du nicht mit mir im Kino gucken? Der Spin-off zu, wie heißt denn der Film? Fuck You, Goethe. Ich habe den Trailer geschickt. Ist ein Trailer
raus.
Ach so,
sowas gucke ich nicht.
Ach so, aber wenn die Leute bei Patreon uns Geld geben würden, dann müssen wir Chantal gucken.
Ja, an solche Filme habe ich jetzt nicht gedacht, aber stimmt, die gibt es auch noch.
Na klar.
Also wenn jetzt jemand sagt, guckt mal Fuck You, Goethe, sollten wir das machen?
Für ein Zwani gucken wir Fuck You, Goethe. Schickt uns 20 Euro.
Okay.
Dann gucken wir Fuck You, Goethe.
Also, ich weiß nicht, ob das wirklich spannend wird, darüber was zu sagen, wie einfach alles doof ist.
Doch. Schick mal ein Zwani, Brudi.
So. Ja. Ja, Chantal. Das könnte echt fies sein, in dem Kino zu gucken.
Für 30 gucken wir Manta Manta 2.
Ja. Aber ich meine, Leute gehen dafür ins Kino.
Für 40 Euro gucken wir uns die Nick Chiller Trilogie an.
Ja, ich habe damals den ersten sogar mit Lars geguckt und wir haben sogar einen Podcast gemacht.
Siehst du?
Noch nicht hier bei Filmen zum Dessert.
Nick in Istanbul. Und für einen Fuffi gucken wir zwei Supernasen tanken bleifrei oder wie der Scheiß heißt. Gucken wir die ganze Mike Krüger.
Das ist doch ein Deal.
Also, wir freuen uns. Unsere PayPal steht in der Beschreibung. Gehabt euch wohl.
Ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.